Tag. Aber wenn es um die Wahrheit ging, da wurde sie unerbittlich. Gretel Busch, die Ehefrau von Wilhelm Busch, schreibt in einem ihrer Bücher: Ich war schon etliche Jahre mit Wilhelm verheiratet und hatte in der Zeit, so dachte ich zumindest, eine große Eheerfahrung gesammelt. Doch bedrängte mich immer öfter ein Problem, mit dem ich nicht fertig wurde. Ich meinte damals, ich stände einmalig da mit dieser meiner Frage, sie sei etwas ganz Besonderes, und ich ahnte nicht, wie durchschnittsmäßig mein Denken war und dass ich mich ganz umstellen müsse, um eine rechte Ehefrau zu werden. Zu dieser Erkenntnis half mir eine kurze Bemerkung meiner Schwiegermutter. Als sie uns eines Tages besuchte und wir beiden Frauen allein waren, quollen alle meine Ratlosigkeit und Bitterkeit aus mir heraus. Und ich bereitete mein Problem reichlich übertrieben vor ihr aus. Was soll man machen, sagte die Frau von Wilhelm Busch, um einen Mann zu bremsen? Sie, die Männer, haben doch keinen Verstand. Und was nützt uns Frauen und unser Verstand, wenn die Männer ihn doch nicht annehmen? Mein Mann kennt kein Maßhalten im Arbeiten. Jede Aufgabe, die er irgendwo am Wege sieht, wird in Angriff genommen. Wer ihn fragt wegen einer Ansprache, kriegt bedenkenlos ein rundes Ja. Wenn es so weitergeht, reicht der Tag nicht mehr. Er macht sich noch kaputt. Und wenn man versucht zu bremsen, läuft es auch immer verkehrt. Das gibt bloß Verstimmung und lähmt die Arbeitsfreudigkeit und ändert doch nichts. Mit einem Seufzer schloss ich: Was soll ich bloß machen? Aufmerksam und liebevoll hatte die erfahrene Frau meinem aufgeregten jugendlichen Geschwätz zugehört. Dann gab sie mir einen guten, kurzen Rat. Jenen Rat, der sich in vielen arbeitsfrohen Jahren bewährt hat und den ich gern ähnlich seufzenden Frauen weitergeben möchte. Nicht bremsen, nur pflegen. Nicht bremsen, nur pflegen. Von ihr, dieser Mutter Busch, stammt auch jener Satz: Ich kann keinen Pfannkuchen ohne Jesus backen. Und diese Woche habe ich ein Gespräch geführt mit einem guten Freund von mir. Und da hat er dieses Wort von der Mutter Busch für mich, aus meiner Sicht, in eine völlig falsche Richtung ausgedeutet. Er hat ausgedeutet, ja, wir müssen uns immer klein machen und immer schwach machen. Aber so habe ich die Mutter Busch nie verstanden, sondern sie hat sich immer in dieser Abhängigkeit von Jesus gesehen, dass sie Gottes Hilfe braucht. Sie war eine starke Frau, aber immer in dieser Abhängigkeit von Jesus verwurzelt. Darin war dieser Wilhelm Busch verwurzelt. Aber nicht nur darin, seine Familie spielt noch eine weitere Rolle. Seine Brüder und die Großfamilie. Sein jüngster Bruder Friedrich ist irgendwo in Russland gefallen. Die beiden älteren Brüder Johannes und eben der Wilhelm sagten über ihren jüngsten Bruder, das war wohl ihr begabtester Bruder. Und dann berichtet er von seinem Bruder Johannes, ebenfalls Pfarrer, viele Jahre Generalsekretär des CVD Westbundes. Auch einer, der im Kirchenkampf wie Wilhelm Busch Flagge gezeigt haben. Und deshalb wurde Johannes in Bochum verhaftet. Und dann passiert Folgendes. Und dann hörte ich, Johannes, würde am nächsten Tag entlassen. Ich fuhr hin und holte ihn dort ab. Die zwei Stunden sind mir unvergesslich. Er hatte dasselbe erlebt wie ich. Zwei Tage abgrundtiefe Verzweiflung und Angst und dann endlich ein Ohr, das hören kann. Wenn Gott im Gericht redet, kann man Jesus ganz neu als Heiland erkennen. Er sagte: Für mich war es eines der erschütterndsten Erlebnisse folgendes. Und dann erzählte er. Da war vor dem Präsidium eine Treppe von 3 Stufen. Die war ziemlich glatt. Sie hatten ihn, die Nazis, am Abend verhaftet. Das gab ziemlich Aufregung, wenn ein so bekannter Pfarrer ins Gefängnis kam. Das stand sofort in den ausländischen Zeitungen in der Schweiz, Dänemark und Holland. So war natürlich bei den Beamten auch eine wilde Aufregung und Diskussion darüber, ist es richtig oder ist es nicht richtig, dass man so einen bekannten Pfarrer verhaftet, in Einzelhaft nimmt. Einer schrie immer, es ist richtig, den Pfaffen soll das Maul gestopft werden. Dieser Schreier ging an dem Abend noch einmal aus dem Haus heraus, aus dem Präsidium. Dann rutschte er auf den Stufen so unselig aus, dass er mit dem Kopf hinten aufschlägt und sofort tot ist. Irgendjemand hatte da eine Bananenschale auf die Stufen geworfen. Können Sie sich die Situation vorstellen, eine halbe Stunde, nachdem er geschrien hat, den Pfaffen soll das Maul gestopft werden, liegt er tot auf der Treppe. Wilhelm Busch schreibt, Sie können sagen, Zufall. Natürlich kann ich Ihnen das nicht widerlegen, aber das weiß ich, dass die Staatspolizeibeamten nicht mehr an Zufall glaubten. Mein Bruder sagte, da fing das mit der Seelsorge an. Da kam einer nach dem anderen völlig aufgelöst zu mir und sagte, sagen Sie, gibt es einen Gott, der töten kann? Ja, aber das ist noch ein Kinderspiel, auf der Treppe auszurutschen und tot sein. Aber was dann kommt? Mein Bruder sagte, die paar Tage waren eine Evangelisation, wie ich sie in meinem Leben noch nicht erlebt hatte. Dieses merkwürdige Mitspielen Gottes habe ich erlebt, so bekennt Wilhelm Busch. Nicht jeder von uns hat so ein familiäres Wurzelwerk. Das ist absolut keine biblische Voraussetzung. Aber ich will noch einmal erinnern, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, Männer und Frauen, die im Glauben vor uns hergegangen sind, dass wir in dieses Wurzelwerk eingebunden sind. Es tut gut, unser Wurzelwerk zu kennen und unsere Wurzeln dahin ausrichten, wo wir geistliche Nahrung haben, da, wo wir Brüder und Schwestern finden, die mit uns Glauben teilen, die zu Jesus führen, die bei Jesus halten. Kennst du dein Wurzelwerk? Führt es dich in die Tiefe zu Jesus? Und wem bist du selber Wurzel? Ermutigung, Glaubensstärkung. Wilhelm Busch war, könnt ihr auch sagen, verwurzelt, um zu leiden, zu dienen und Frucht zu bringen. Er schildert eine persönliche andere Erfahrung. Der Riegel meiner Gefängniszelle klirrte, die Türe aufgerissen, herauskommen zum Verhör. Wieder einmal wurde ich die langen Korridore entlang geführt zu den Büros der Gestapos. Ich war unsagbar müde. Was wollten Sie denn jetzt wieder von mir? Ach, ich wusste es ja ganz genau. Sie wollten von mir Aussagen erzwingen über die kämpfende, bekennende Kirche. Und ich konnte doch unmöglich meine Brüder verraten. Nun ging das schon wochenlang so. Zermürbendes Warten in einer Zelle. Eng, kalt, zermürbende Verhöre. Kurz darauf stand ich wieder vor meinen Quälgeistern. Wie ich diese 3 Gesichter dort hinter dem breiten Tisch nun allmählich kannte. Diese blassen, verlebten, seelenlosen und grausamen Gesichter. Aber, oh Wunder, heute lag ein freundliches Lächeln über dem Gesicht meiner Peiniger. Ich erschrak. Was hat das wohl wieder zu bedeuten? Und nun bot man mir sogar einen Stuhl an. das war neu. Sollte jetzt das Zuckerbrot erreichen, was die Peitsche nicht fertiggebracht hatte? Ich ging innerlich auf Abwehrstellung. Und dann fing einer von den beiden an. Wir haben sie nun eine Zeit lang beobachtet. Und da haben wir doch schon gemerkt, dass sie gar nicht so übel sind. Nur räusperte er sich. Und ich wusste, jetzt kommt's. Er fuhr fort. Nur, sie sitzen auf dem falschen Pferd. Jawohl. Ja, das müssen Sie nun langsam begreifen, dass dieser Beruf des Pfarrers völlig überholt ist, fuhr er fort. Wir werden in Zukunft keine Jugendpfarrer mehr brauchen. Ich muss wohl ein etwas erstauntes Gesicht gemacht haben. So fühlte er sich gedrungen, mir die Sache noch etwas deutlicher zu machen. Wir haben heute eine völlig andere, neue Weltanschauung. Das Christentum hat ausgespielt. Ich sage Ihnen, in 10 Jahren wird kein junger Mensch in Deutschland mehr wissen, wer ihr imaginärer Jesus ist. Dafür werden wir sorgen. Und dann kam ein freundliches Angebot. Ich sollte doch einen anderen Beruf ergreifen. Sie wollten mir gerne behilflich sein. Ja, sie machten mir sogar allerlei Vorschläge. Es war rührend, wie diese harten Männer um meine Zukunft besorgt waren. Leider war ich nicht imstande, solche freundliche Angebote anzunehmen. So wurden sie schließlich ärgerlich und ich wanderte die langen Korridore zurück in die Zelle. Das wurde ein schwerer Abend. In 10 Jahren wird kein junger Mensch mehr wissen, wer Jesus ist. Immer hörte ich diesen harten Satz. In 10 Jahren wird kein junger Mensch mehr wissen, wer Jesus ist. Warum sollte das nicht wahr werden? Gott kann doch einem Volk das Evangelium wegnehmen. Aber welche Finsternis muss dann in einem Volk aufbrechen? Gewaltige Sätze. Vielleicht sogar sehr zeitnah. Es ist eine wunderliche Sache, wenn Menschen mit solcher Bestimmtheit etwas über die Zukunft aussagen. Es war ja das eines der Kennzeichen jener seltsamen Zeit des Dritten Reiches, dass jeder von dem Führer angefangen bis zum kleinsten Funktionär herab mit geradezu erstaunlicher Sicherheit die Zukunft durchschaute. Nur, dass über all dem das Wort aus Psalm 2 stand, der im Himmel wohnt, lacht. In jener dunklen Abendstunde in der Gefängniszelle aber hörte ich dieses tröstliche und unheimliche Lachen Gottes nicht. Mein Glaube war so unendlich schwach. Er hörte nur das lästerliche Lachen der Hölle. In 10 Jahren wird kein junger Mensch mehr wissen, wer Jesus ist. 7 Jahre später, an einem Sonntag 1945. Strahlender Sonnenschein weckte mich in der Frühe auf. Sofort überfiel mich der Gedanke an unsere gegenwärtige Lage, welche die widerstreitendsten Gefühle in mir auslöste. Dahin waren die Ehre und Würde meines Volkes. Zerstört lagen die Städte, ganz besonders auch die Stadt Essen, der meine Lebensarbeit galt. Meine liebe alte Kirche lag in Trümmern, mein Haus war verbrannt, mein Sohn lag irgendwo in Russland begraben. Überall ging der furchtbare Hunger durch das Land. Wie haben wir gehungert in jenen Tagen nach dem Krieg? Aber was war das gegen den unsagbaren Jammer? Die Blüte der jungen Mannschaft war tot. Was war das? Okay. Geopfert den wahnsinnigen Träumen einiger Politiker. Und doch, der Krieg war zu Ende. Zu Ende die schrecklichen Bombennächte. Zu Ende die sinnlosen Zerstörungen. Zu Ende, ich atmete auf, auch die Quälereien der Gestapo. Zu Ende all die sinnlosen Verbote für unsere Jugendarbeit. Und dann klingt auf einmal in mein Sinieren am frühen Morgen ein unsagbar fröhlicher Ton. Irgendwo da draußen zieht ein Posaunenchor heran und spielt. Geh aus, mein Herz, und suche Freud in dieser schönen Sommerzeit an deines Gottes Garten. Nun hält es mich nicht mehr im Bett. Ich springe an das offene Fenster, welch ein überwältigender Augenblick. Im Morgenglanz liegen die waldbedeckten Höhe des Siegerlandes. Mein Fenster ist wie eine Warte, von welcher der Blick weit in das Land hinausgeht. Aber dann wird mein Blick gefesselt durch das, was unter meinem Fenster vorgeht. Da führt die große Landstraße von Siegen nach Dillenburg vorbei. Auf dieser Straße zieht ein Zug heran, vorn die Posaunen, jubelnd schmettern sie. Den Posaunen folgen junge Männer. Es sind noch nicht viele. Die meisten leben noch in Kriegsgefangenschaft. Und wie viele kommen nie mehr nach Hause. Aber dieses Trüpplein von vielleicht 20 Mann machen das Herz lachen. Und dann kommen die Jungen und dann die Mädchen und dann in einem sehr ungeordneten Haufen Männer, Frauen und kleine Kinder. Über dem ganzen Zug liegt eine Freude, die man nicht beschreiben kann. Jahrelang waren solche christlichen Feste verboten. Zum ersten Mal wieder trifft man sich. Mir ist, als träumte ich, verwurzelt. Und zum Schluss einer, der diese Zeit mit Wilhelm Busch auch erlebt hat. Ort des Geschehens war Nagold. Kennt ihr? Unweit von hier. Wilhelm Busch war zu einer Evangelisation in Nagold. Sein Kopf strahlte von allen Litfaßsäulen. Aber dieser Jugendpfarrer war nicht allein von Essen aus angereist. Seine Leiter aus dem Weichelhaus waren mitgekommen. Diese jungen Männer, auf Feldbetten im Zellerstift untergebracht, bildeten eine multifunktionale Elitetruppe. Einmal waren sie Freizeitteilnehmer. In den morgendlichen Bibelarbeiten ließen sie sich von PB, so nannten sie ihn, schulen und in ihren Dienst in der Jugendarbeit einweisen. Dann waren sie Straßenmusikanten. Auf Straßen und Plätzen fetzten sie die Gitarrenzeiten und luden zu den Vorträgen ein. Und abends waren sie Kirchenchor. Bevor Wilhelm Busch auf die Kanzel stürmte, hatten sie schon mit ihren Songs und Zeugnissen die Herzen erobert. Diese Essener Jungs, eine Mischung aus Hilfs-Sheriffs, Leibwächtern und Straßenpredigern, die der Evangelist um sich scharte, gehörten zu seinem Evangelisationskonzept. Wer die Nacht erhellen will, darf nicht nur allein brennen, sondern muss andere anbrennen, damit sie gemeinsam Licht in die Dunkelheit bringen. In Nagold brannte Wilhelm Busch wie eine Fackel und um ihn herum brannten seine Leute wie ein Fackelzug. Er fackelte nicht lange, wenn es darum ging, sie anzustecken. Wer glaubt, soll sein Licht leuchten und nicht nur sein Herz erwärmen lassen. Dass es dabei oft Brandwunden gab, habe ich leidvoll erfahren. Als 20-jähriger Gastarbeiter aus Schwaben war ich in den Leiterkreis aufgenommen worden. Morgens hörte ich im Zellerstift zu, mittags lud ich auf dem Marktplatz die Menschen ein, aber abends verzog ich mich auf die hinterste Kirchenempore. Dort war ich sicher und konnte in großer Ruhe den aufrüttelnden Reden von PB zuhören. Und dann geschah es. Wilhelm Busch kündigte an: Nun sagt uns Konrad Eisler noch ein Wort. Mich traf der Schlag. Ich meinte, sofort in der Kirchengruft versinken zu müssen. Oder war es doch nur eine Halluzination, die ein böses Spielchen mit mir trieb? Aber er wiederholte sich langsam und eindringlich, während seine Augen suchend durch die Reihen ging. Nun sagt uns Konrad Eisler noch ein Wort. Hundeelend schlich ich mich ins Kirchenschiff. Kreidebleich stand ich vor dem Altar. Schachmatt floh ich nach dem gestammelten und gestotterten Sätzen. Wilhelm Busch hatte bei Simson gelernt. Er machte die Fackel an uns jungen Füchsen fest und jagte uns zu den alten Philistern. Wie freute er sich, wenn das Land für Jesus brannte. Ein echter Brandstifter, ein heißer Feuerleger, ein Zündler, den Jesu Wort wie ein Pfeil im Fleisch steckte. Ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden auf Erden. Was wollte ich lieber, als dass es schon brennte? Eine Fackel für Jesus. Und wir? Entbrannt, verloschen oder fröhlich hell? Verwurzelt. Ich möchte euch einladen zum Beten.